Das Coole ist, wenn wir mit unserem super frommen Mobil unterwegs sind, um Geschichten zu finden und ihn aufzuzeichnen, kommt es immer wieder mal vor, dass jemand anruft und sagt, hey, ich habe eine Geschichte oder hier, ich möchte was erzählen. Und so war es auch jetzt, als wir vor 3 Wochen unterwegs waren, im Kreis München, Österreicher Grenze hier. Und da sagte derjenige, ich habe euch eine super Aufnahme von einem Ehepaar, die aus der Ukraine geflüchtet sind, mussten natürlich wegen des Krieges. Der Mann ist wieder zurück, er ist Pastor einer evangelischen Kirche. Und die beiden sind jetzt gerade zufällig in München. Der Mann kriegt immer nur, oder der kann nur nach Deutschland kommen, wenn er eine Einladung hat, dann für 1-2 Tage, sieht seine kleine Tochter und seine Frau und muss dann wieder ins Kriegsgebiet, Kharkiv, Front. Und da denken wir natürlich nicht lange nach, sondern sagen, ja logisch, das machen wir. Und kamen dann an dem Tag nach München, an dem es 41 Grad hatte. Das sieht man. Vor allem, da muss man ja schnell aufbauen und schnell, schnell alles machen, denn das Zeitfenster ist gering und die Chance ist groß. Also zack, da rein, aufbauen und Gespräch. Und das Ganze dann auch noch mit Dolmetscherin, weil wenn das Fenster sich schließt, ist die Geschichte weg. Und die Geschichte ist so herzergreifend, wie die beiden erzählen, was dieses Kriegserleben für ihr Leben, für ihr privates Leben hieß. Sie berichten beide darüber, wie es ist, sich verabschieden zu müssen und nicht wissen, ob sie sich jemals noch lebend sehen. Weil Dauerbeschuss, ist uns alle klar. Also der Mann, Serhi, Pastor, Kharkiv, ist in der Ukraine, lebt dort unter ständiger Anspannung. Seine Frau mit der 6 oder 8 Monate alten Tochter, weiß gar nicht, wie alt sie jetzt ist, lebt in München. Und das ist die Geschichte, die ihr jetzt hört. Nehmt es bitte ein bisschen in Kauf. Wir haben eine tolle Übersetzerin dabei. Man musste das ganz schnell regeln, aber dafür, dass es so schnell ging, top. Ich wünsche euch, dass euer Herz an den Lippen dieser Leute hängt.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich wusste nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut,
der
hat auch keine Ahnung.
Was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Ich hatte im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal, wie abgedreht das war.
Anastasia, herzlich willkommen bei Superfromm. Weil du nicht so gut Deutsch sprichst, aber mich verstehst, haben wir Anna dabei, die Traumdolmetscherin schlechthin. Und das ist cool, du verstehst mich. Also muss man nicht warten, bis die Übersetzung beginnt, sondern ich stelle die Frage direkt. Anna, warum bist du in Deutschland?
Ich bin jetzt in Deutschland, weil ich wegen dem Krieg in der Ukraine gezwungen war zu flüchten.
Wo wohnt ihr in der Ukraine oder wohntet?
In der Ukraine wohnten wir in Kharkiv. Und die Stadt Kharkiv, das Zentrum von der Stadt Kharkiv, befindet sich 30 bis 40 Kilometer entfernt von der Grenze mit Russland.
Als es losging mit dem Krieg, kurz zuvor, dachtet ihr, jetzt passiert's? Oder hattet ihr immer noch gehofft, hoffentlich nicht? Oder war es in euch klar, das passiert jetzt?
Wir haben natürlich gehofft, dass der Krieg nicht ausbricht, aber wir haben schon damit gerechnet, uns darauf vorbereitet.
Wie bereitet man sich auf einen Krieg vor?
Ja, das ist so eine Frage. Natürlich kann man sich auf den Krieg nicht vorbereiten. Wir hatten so eine Vereinbarung in der Familie getroffen mit den Brüdern meines Mannes und mit unseren engsten Freunden, dass im Falle des Krieges dann eine Evakuation stattfinden wird. Der Plan sah so aus, sollte der Krieg ausbrechen, nehmen wir unsere Notkoffer, die zuvor gepackt worden sind, und verteilen uns auf die Autos und fahren los. Und natürlich bis zum Morgen des 24. Februar haben wir weiterhin ganz normal gelebt, unser übliches Leben gelebt.
Ertönten die Sirenen am Morgen des 24. Februar?
Es ertönten keine Sirenen, aber es waren Explosionen.
Also schon der Angriff?
Ja, es ging sofort los um 5 Uhr morgens.
Wie ging es dir dabei? Also da knallt's und du guckst dich um und denkst, das war's jetzt, oder?
Es war natürlich schon beängstigend und auch ein gewisser Schockzustand, aber du versuchst, dich selber zu beherrschen, zusammenzureißen und noch die Sachen dazu zu packen, die noch nicht in diesem Notfallkoffer dabei waren und dann entsprechend dem Plan auch zu folgen.
Wie verlief dein Leben vor dem Krieg?
Davor war mein Leben wie so ein Leben einer frisch gebackenen Mutter aussieht. Zum Zeitpunkt des Kriegsanfangs ist meine Tochter circa 6 Monate alt geworden.
Und du guckst auf deine Tochter und denkst, was für eine Zukunft hat mein Mädchen?
Ich denke nicht, in diesem Augenblick habe ich daran nicht gedacht.
Sondern?
Ich dachte, was ich jetzt machen soll. Wir waren 13 Jahre verheiratet und erst danach ist Sophia geboren.
Und dann kommt deine Tochter und der Krieg geht los. Kann man jetzt sagen, Gott, hättest du nicht 3 Jahre vorher vielleicht? Oder? Ich meine, das ist ein Frischgeborenes.
In diesem Augenblick hatte ich keine solchen Gedanken, warum nicht früher oder später, warum jetzt. In diesem Augenblick, alle Gedanken waren darauf fokussiert, was muss ich jetzt machen, wie handle ich.
Und wie habt ihr, was habt ihr getan? Runter zum Auto und losgefahren? Überall knallt's, Explosionen, der Krieg beginnt und ihr habt das Kind geschnappt, eure Notfallkoffer und seid ins Auto gerannt.
Ja, genau so war das.
Und wohin seid ihr gefahren?
Ursprünglich war der Plan, dass wir nach Lviv fahren. Aber auf dem Weg haben sich unsere Autos verteilt und es verlief nicht so, wie wir geplant haben, dass wir so in einer Kolonne, in einer Reihe zusammenfahren.
Aus Sicherheitsgründen oder war das so ein riesiges Verkehrsaufkommen?
Ja, es war darauf zurückzuführen, dass es sehr viel Stau war, es war sehr hohes Verkehrsaufkommen, es war ganz schwierig, die Stadt zu verlassen.
Hattet ihr Panik?
Nein, wir hatten keine Panik. Wir waren unterwegs 3 Tage und nach dem ersten Tag, man hatte dieses Gefühl, dass es nicht mit einem selber passiert, also dass es nicht Realität, was jetzt los ist. Das ist nicht real.
Ihr wart 3 Tage unterwegs. Das heißt, ihr musstet gucken, wo kriege ich was zu essen her? Woher kriegen wir Sprit? Und alles auf der Strecke 3 Tage nach Lviv.
Wie ich schon gesagt habe, unsere Autos haben sich dann aufgeteilt und das Auto, in dem ich mit Sophia saß, es konnte einen Stopp machen in der Stadt Krapivnitski und da konnten wir bei einer befreundeten Familie einen Stopp machen.
War dein Mann auch im Auto?
Nein.
Warum nicht?
Nein, mein Mann war nicht dabei. Er ist in Kharkiv geblieben, um die ganzen Fragen bezüglich der Gemeinde dort zu klären.
Er blieb an der Front. Ach, Anastasia, du lächelst, das ist schön. Nachher kommt ja dein Mann auch noch zum Gespräch. Aber wenn ich mich jetzt, kann ich nicht, ich kann mich nicht reinversetzen. Aber ich stelle mir vor, du fährst mit eurer Kleinen los. Der Mann bleibt zurück an der Front. Verabschiedet man sich und hat so einen Gedanke, sehen wir uns nochmal?
Es war schon so ein Gedanke, aber ich wusste, er hat ein Zugticket nach Lviv am Abend des 24. Februar. Dadurch, dass die ganzen Kriegsgerüchte schon im Umlauf waren, haben wir uns überlegt, für ein paar Tage nach Lviv zu fahren, und somit besaßen wir Zugtickets. Und ich habe gehofft, dass er dann mit dem Zug am Abend nach Lviv kommen kann.
Kam er? Naja, aber man muss ihn ja trotzdem zurücklassen, ne? Morgens knallt, die Explosionen sind zu hören und der Mann bleibt. Hätte ja auch sein können, dass der Bahnhof getroffen wird, oder?
Ja, das war nicht unwahrscheinlich.
Ich hätte wahrscheinlich einfach Todesangst.
So eine Todesangst hatte ich nicht, aber natürlich habe ich mir Sorgen um meinen Mann gemacht. Ich habe gehofft, gewünscht, dass er heil in Lviv ankommt und in Sicherheit ist.
Verändert sich da, Anastasia, verändert sich da das Gespräch mit Gott? Also ist keine Dringlichkeit da, kein Flehen, kein Schenk doch, dass der Krieg schnell vorbeigeht.
Natürlich kommen auch manchmal Emotionen und es ist gut, dass man Gott auch, vor Gott auch mal weinen kann.
Wie groß ist der Unterschied zwischen dem, das ihr vorher erlebt und gelebt habt, vor dem Krieg natürlich, ne? Zu hier?
Also es hat sich so nicht viel geändert zu dem, wie es dann vorher war. Wir sind zwar an einem anderen Ort, wir sind in einem anderen Haus, wir sind im Haus mit vielen anderen Menschen auch noch, aber es ist so, wie es, kann man so sagen, früher war. Oder? Es ist so, wenn Sergej da ist und wir hier dann zu dritt Zeit hier verbringen, es ist so, wie es früher war, als ob es, man ist so in einer anderen Welt.
Habt ihr Informationen von oder aus der Ukraine, wie es Freunden und Bekannten ergeht?
Wir haben Kontakt zu den Menschen aus unserer Gemeinde und soweit versuchen alle, sich irgendwie so zu halten. Und eine Familie aus der Gemeinde hat ihren Sohn im Krieg verloren und die restlichen Mitgliedern geht es soweit okay, aber viele sind noch nicht in Kharkiv. Manche sind wieder zurückgekommen, aber manche sind noch woanders.
Ich frage nochmal. Denkt man nicht, ich habe alles zurückgelassen und stürzt dann in ein Trauerloch? Oder denkt man, ich bin froh, es hierher geschafft zu haben? Was überwiegt?
Es ist unterschiedlich. Im Großen und Ganzen bin ich sehr dankbar, dass wir hier jetzt angekommen sind, denn der Weg war lang und nicht leicht. Es gibt aber Augenblicke natürlich, dass dieser Trauerzustand auch dann überwiegt, vor allem die Zeit geht weiter, die Sophia wächst, die Zeit ist nicht zurückzukehren, nicht nachzuholen, und wenn sie dann den Vater nicht sieht, genauso wie der Vater nicht sieht, wie sie wächst, ist es schon traurig. Ich hoffe natürlich, dass die Zukunft von Sophia in der friedlichen Ukraine verlaufen wird, im Rahmen der Familie, im Rahmen aller Angehörigen, da zusammen mit den Angehörigen.
Ich hoffe sehr, dass dein Wunsch in Erfüllung geht, dass ihr bald wieder Familie sein könnt und dass Gott Gnade schenkt und den Platz für euch vorbereitet dort. Wer ist Jesus für dich, Anastasia?
Ist mein Erlöser.
Vielen Dank. Sergej?
Sergej, твоя очередь.
Danke, Anastasia.
In alles manchen gut. Momenten bin ich dann so emotional, dass ich denke, hoffentlich hole ich jetzt nicht los, dass...
Am besten den Stuhl, ja, gut. Was wir auch immer mal gucken.
Willst du das zitieren? Nein, dann просто, она просто вас сопровождает.
Serhil oder Sergej?
Sergej ist eine russische Transkription und Serhi ist dann ukrainisch.
Sahi, wir hatten gerade deine Frau, die uns Einblicke gab in ihre Seele und in ihr Gemüt. Und sie erzählte auch, dass du, weil du mitgedacht hast, im Notfall, der ja dann eingetreten ist, aus der Stadt fliehen zu können. Könntest du kurz sagen, welche Aufgabe oder welchen Beruf du vor dem Krieg hattest?
Ich war und bin Pastor einer Kirche in Kharkiv.
Wie groß ist die Gemeinde?
Das ist eine evangelische Gemeinde und die zählt ca. 80 Mitglieder.
Wie hast du das beobachtet, die Entwicklung vor dem Krieg?
Die Kriegsgerüchte breiteten sich aus bereits seit 2014. Und bereits seit 2014 war es unsicher.
Verdrängt man das oder läuft es im Hinterkopf mit?
Sobald du mit diesem Thema in Berührung kommst, dann macht das was mit dir. Aber wenn du dich wieder distanzierst, dann beschäftigt dich das weniger.
Was hat das mit dir gemacht?
Das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wie ich wäre, wenn die Umstände anders wären. Wenn ich diese Antwort doch anders formulieren würde, diese Situation hat gelehrt, Gott zu vertrauen, indem man so wie am letzten Tag lebt, an einem Tag. Das ist vielleicht die Erfahrung, die Menschen machen, die zu einer Beerdigung gehen. Vor der Beerdigung und während der Beerdigung oder danach hast du dieses Gefühl, das Leben ist kurz. Und wenn du in einer Stadt lebst, die 30, 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt ist und der Angriff jederzeit passieren kann, dann denkst du auch, dass es der letzte Tag im Frieden ist, oder?
Ja, aber wenn man von dem Zeitpunkt des Kriegsanfangs ein Jahr zurückgeht, hätte man ja auch denken können, ach, unser Herr im Himmel wird es schon regeln, kein Krieg, wir sind safe, wir sind sicher. Also so eine gewisse Distanziertheit und auch Sorglosigkeit an den Tag legen.
In den Sprüchen Salomos heißt es, dass die Ameise die Vorräte macht bereits im Sommer.
Wenn sie clever ist.
Der Herr gibt die Weisheit nach seiner Gnade.
Soll heißen, ihr habt euch also schon innerlich darauf vorbereitet, nicht nur innerlich, sondern auch praktisch. Hattet ihr das auch als Gesprächsthema in der Predigt zum Beispiel?
Wenn ich alleinstehend wäre, ohne Frau, ohne Kind, ganz ich nur für mich, würde ich eher die ganzen Gedanken einfach versuchen fortzujagen. Aber da ich nun Verantwortung hatte für meine Frau, für die frisch geborene Tochter, für die Gemeinde, ich musste immer wieder daran denken oder vorsorgen, um die Panik in der Gemeinde oder in der Familie nicht herbeizuführen, haben wir versucht, dieses Thema nicht mit irgendeiner großer Sorge zu besprechen. Aber bereits im Januar, Mitte Januar, Anfang Februar, haben wir angefangen, einen Kreis von Männern aus unserer Gemeinde sich zusammenzutreffen und zu überlegen, über die möglichen Pläne, wenn das Schlimmste eintrifft. Es war wichtig, dass wir über das Schlimmste nachdenken, also diese schlimmsten Szenarien abwägen, weil wenn wir vorbereitet sind, in den schlimmsten Umständen zu agieren, dann können wir auch effektiv handeln, wenn es weniger schlimm kommt.
Hattet ihr da große Einigkeit in der Gruppe von Männern oder wollten eine sagen, wir machen das und der andere sagte wieder das?
Zum Glück, wir waren einig in unserer Meinungen.
Zu welchem Entschluss seid ihr gekommen?
Wir sind zum Entschluss gekommen, dass die Wahrscheinlichkeit des Kriegsanfangs sehr hoch ist, dass Russland alles tun wird, um Maximum Unheil der Ukraine und der ganzen Bevölkerung zuzufügen. Dass es sehr gefährlich sein wird, in Kharkiv weiterzubleiben. Denn zwischen Kharkiv und der russischen Grenze gab es keine, also die Distanz ist nicht so groß und da gibt es keine Flüsse, keine anderen natürlichen Hindernisse. Deswegen das erste war die Evakuierung.
Was dachtest du in diesem Augenblick, als die ersten Explosionen zu hören waren?
Eine Woche vor dem Angriff konnte ich kaum essen. Ich war so eine Feder, die man zusammengedrückt hat. Um 3 Uhr morgens wachte meine Tochter auf. Ich bin aufgestanden, habe sie aus ihrem Bett hochgehoben, habe angefangen, sie in den Schlaf wieder zu schaukeln und legte mich hin mit ihr zusammen aufs Sofa. Wir sind gerade eingeschlafen und kurz nach 4 waren die ersten Explosionen zu hören. Ich habe meine Frau wachgerüttelt, habe Sophie ihr gegeben, habe aus dem Fenster geschaut. Links und rechts waren schon, war schon der Rauch zu sehen. Der Krieg hat angefangen.
Die nächsten Schritte von dir waren dann, deine Familie ins Auto zu bringen?
Es war sehr gut, dass wir einen Plan hatten, wie wir jetzt fortfahren. Das hat wirklich uns sehr beruhigt. Weil in einer kritischen Situation weißt du nicht, wie du handeln sollst und dann bricht die Panik aus. Und wenn du aber einen Plan hast, dann wirkt es sehr beruhigend. Wir hatten bereits einen Chat organisiert. Zum Glück gab es da noch Internet. Und die Brüder aus unserer Gemeinde haben dann schon reingeschrieben, dass sie losfahren, um die Leute dann abzuholen, die sie dann aus der Stadt rausfahren sollten. Mein Bruder hat 3 Kinder. Er hat sie, auch die Schwiegermutter, mit eingeladen, hat noch 2 andere Adressen abgefahren und jeweils noch eine Person dazugenommen. Die Gefühle, die ich neben dem Auto verspürte, kann ich jetzt nicht wiedergeben. Ehrlich gesagt, mir ist auch ängstlich, mich an diese Gefühle zu erinnern. Es war eine ruhige, könnte man sagen, Gewissheit, dass ich sie nie wiedersehe.
Von welcher Uhrzeit sprichst du jetzt? Nachts um 4, morgens um 4 ging es los und jetzt war wie spät?
Что в 4 утра где-то все это началось и во сколько это? Um 6 Uhr morgens ist der Bruder mit dem Auto angekommen.
Also schon nach 2 Stunden.
Через 2 часа. Weil in der Stadt bereits die Panik ausgebrochen ist und es war nicht so einfach, zu uns zu kommen.
Es ist ja immer einfach, einen Plan aufzustellen, aber ihn zu befolgen oder umzusetzen, vor allem wenn Panik, Lebensgefahr herrscht, ist ja das andere. Aber bei euch hat es ja hervorragend funktioniert.
Es gibt ein Sprichwort, das wir uns jedes Mal beim Treffen in Erinnerung gerufen haben. Es ist glatt auf dem Papier, aber anders, wenn es irgendwelche Hindernisse dann kommen.
Und dann fuhr Anastasia mit Sophia und der Familie ums Eck und sie waren weg. Du sagtest eben, und das brauchen wir gar nicht vertiefen, dass du dachtest, du würdest sie nie mehr sehen. Was waren deine nächsten Aufgaben?
Die Aufgabe war, die Kirchenmitglieder abzutelefonieren und, Klammer auf, es war davor schon der Plan mitgeteilt. Und hier merkt Sergej an, dass er eine Woche vor dem Krieg die Mitglieder benachrichtigt hat oder abtelefoniert hat, welche Hilfe können die Leute benötigen. Wir waren bereit, Informationshilfe, finanzielle Hilfe anzubieten und auch die Evakuation, wenn einer das wollte. Und als Anastasia und Sophia weg waren, ich hatte 2 Ziele. Noch einmal mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die die Entscheidung nicht getroffen haben, evakuiert zu werden. Sind Sie sich sicher, dass Sie weiterhin in Kharkiv bleiben möchten oder benötigen Sie doch irgendwelche Hilfe? Und die zweite Aufgabe, ich musste mir auch Gedanken machen über das ganze Hab und Gut in der Kirche. Also wenn das jetzt okkupiert wäre, es wäre wichtig sicherzustellen, dass keine persönlichen Daten nicht in die Feindeshände auch geraten.
Haben welche der Gemeindemitglieder ihre Meinung geändert und sind doch geflohen?
25% der Mitglieder haben bereits dem Beginn des Krieges gesagt, dass sie evakuiert werden wollen. Und ca. 75 haben gesagt, sie bleiben. Als der Krieg begonnen hat, weitere 50% haben entschlossen, doch Kharkiv zu verlassen. Und 25% blieben immer in Kharkiv und verließen Kharkiv für keinen einzigen Tag.
Wann flohst du?
Wie als Mitarbeiter oder der Kirche haben die Entscheidung getroffen, dass für uns wichtig war, einen sicheren Ort zu finden, wo wir wieder als Gemeinde sicher zusammenkommen können, dass wir Gott weiterhin anbeten, loben können, Gottesdienst feiern können.
Und wann ging er? Wann gingst du? Wann gingst du aus Kharkiv weg?
Zum Glück habe ich geschafft, alle Aufgaben im Laufe eines Tages zu erledigen. Und in der Nacht, 24. Bin ich mit dem Zug weggefahren. Mit diesem Ticket war es komisch. Wir wussten nicht, wann der Krieg ausbricht. Bereits am Montag haben wir überlegt, dass wir, Sophia und Anastasia, dann nach Lviv rausfahren und sie dort bleiben und Serhii wieder zurück nach Kharkiv kehrt und dort seinen Dienst auch fortsetzt. Aber also sie wussten nicht, wann der Krieg ausbricht, aber das Ticket haben sie für den 24. gekauft. Das war einfach Gottes Fürsorge oder die Eingabe.
Seid ihr dann aus dem Land geflohen oder bist du wieder zurück nach Kharkiv?
Also das erste Ziel war Evakuierung, das zweite Reallokation von der Kirche und das dritte, dass ich zurück nach Kharkiv kehre und dort den Menschen helfe und diene. Es war klar, also wenn in der Stadt selber keine Schlacht ist, dass ich dann zurück nach Kharkiv kehre und von dort weiter diene.
Aber dort wurde ja gekämpft.
Ну, там происходили бои. Ja, im ersten Monat waren auch Kämpfe in der Stadt, aber nach dem ersten Monat, danach waren das nur Beschüsse. Und diese Beschüsse sind auch heute noch da.
Gingst du zurück zu deinem Punkt Nummer 3? Ziel Nummer 3?
Nummer 3. Ja, bereits am 20. März kehrte ich nach Kharkiv zurück. Wir hatten weiterhin Teil der Kirchenmitglieder in Ivano-Frankivsk. Diese Stadt haben wir gewählt, um die Kirche dort zu verlagern. Und deswegen am Montag fuhr ich nach Kharkiv. Und am Samstag kam ich zurück nach Ivano-Frankivsk. Um dort, um die Menschen sowohl in Kharkiv als auch in Ivano-Frankivsk zu unterstützen. Die ganze Zeit das Auto fuhr mein Bruder, der mehr als 1000 Kilometer hin und mehr als 1000 Kilometer zurückgelegt hat. Das ganze, jede Woche und das ganze Jahr lang. Und der Bruder, also ist gemeint auch der leibliche Bruder, also nicht Bruder aus der Gemeinde, sondern der leibliche Bruder.
Wurde der auch beschossen?
Nur einmal explodierte neben uns, vielleicht so 400 Meter entfernt von uns, kann man sagen, eine Drohne. Und in allen anderen Fällen, Gott sei Dank, waren wir geschützt.
Serhii, verändert sich nach einem solch furchtbaren Erleben der Glaube und die Einstellung zum Leben.
In den Bedingungen, wenn dein Leben in Gefahr ist, fängst du an, am meisten auf Gott zu hoffen. Früher sagte ich zwar, dass ich auf Gott hoffe, aber in vielen Fällen habe ich doch mit mir selber gerechnet. Und jetzt haben wir in dieser ganzen Zeit sehr viel Gottes Güte erfahren. Jedes Mal, wenn wir in Kharkiv sind und die Beschüsse stattfinden, der Gedanke ist da, wir können uns dem Gott anvertrauen und wissen, er beschützt uns. Wir sind eine kleine Gemeinde und in dem Team, das die humanitäre Hilfe leistet, ist ein kleines Team, so circa 20 Leute. Aber von Anbeginn des Kriegs haben wir mehr als 100.000 Menschen unterstützt. Lebensmittel, Kleidung. Aber das Wichtigste ist das Evangelium.
Sind die Leute dann empfänglicher?
Weil das Evangelium ist eigentlich das Wichtigste, das ist die beste Hoffnung, die wir dann weitergeben können.
Und sind die Menschen empfänglicher fürs Evangelium? Hören sie besser zu?
Es ist interessant und ich habe den Eindruck, dass ein gewisser Wandel in der ukrainischen Gesellschaft stattfindet. Vielleicht die ersten 4 Monate. Die Menschen waren sehr offen für das Evangelium. Dann gab es so eine Zeit, wo die Menschen irgendwie böser geworden sind. Und jetzt sehen wir, es ist jetzt so eine Zeit, wo die Menschen einfach nicht mehr können. Und sie begreifen vom Neuen, dass sie einen Erlöser benötigen.
Planst du jetzt schon wieder für die Zeit nach dem Krieg?
Seit 4 Monaten habe ich keine Gewissheit oder kein Verständnis, was ich machen soll. Momentan leisten wir sehr viel Arbeit. Es ist uns gelungen, auch unter Kriegsbedingungen 2 Konferenzen durchzuführen, zu Glauben, Glaubensstärkung.
Online oder vor Ort?
Vor Ort. Und sie machen weiterhin Gottesdienste, sie leisten humanitäre Hilfe. Wenn ich jetzt bete, ich sehe nicht, was ich als nächstes machen soll. Es ist so, ich mache das, was ich mache, und es ist das erste Mal in meinem christlichen Leben, dass ich nicht 2 Schritte voraussehe, ich sehe nur einen. Wir haben angefangen, uns auf den Winter vorzubereiten. Ab Herbst planen wir, weitere Gottesdienste durchzuführen. Aber ich weiß nicht, was Gott machen wird. Und ich weiß nicht, was ich planen soll. Deswegen machen wir das, was Gottes Wort uns sagt. Und wir setzen unsere Hoffnung auf Gott.
Ich wünsche dir von Herzen, dass du Friedensverbreiter sein darfst.
Сергей, я от всего сердца желаю, чтобы ты мог быть проводником мира,
Herzensstärker,
укрепителем сердец,
Glaubensstärker,
укрепителем веры,
dass wenn Menschen trauern, du ihnen Frieden bringen kannst.
Если люди опечалены, то ты можешь даровать им мир, Божий мир.
Und dass Gottes Hand um dich ist und über dir.
Божья рука была, окружала тебя и была над тобой.
Спасибо.
Wenn ihr mehr Informationen wollt über Serhii und Anastasia, dann meldet mir hier info@superfromm.tv und ich versuche eine Verbindung herzustellen. Und ich finde es genial. Vor 2 Wochen hatten wir Manuel, der als Bulletproof Preacher an der Front ist, um mit den Soldaten zu beten, ihnen Gutes zu tun, bringt Autos dahin. Und jetzt hören wir oder hörten wir, wie es den Flüchtlingen ergeht, einerseits, andererseits aber auch jemand, der vor Ort ist, um den Gläubigen, den Christen dort zu helfen. Boah, so viel Daumen gibt es gar nicht, dass wir das hier. Teil die Geschichte. Und in 14 Tagen, 2 Wochen, gibt es die nächste. Ich kenne sie schon. Die geht auch ins Herz. Und bis dahin wünsche ich euch, dass das Herz, euer Herz mitmacht und ihr eine gute Zeit habt. Seid behütet und bis in 2 Wochen. Und bleibt super fromm. Tschüss.